Herzlich willkommen zur heutigen Sendung über das gottgeweihte Leben, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Anlässlich vom Jahr der Gottgeweihten lassen wir regelmässig Gottgeweihte zu Wort kommen. Sie berichten über ihr Leben und ihre Berufung. Der Papst Franziskus sagt, Gott ist 7 Milliarden Menschen und darum gibt es 7 Milliarden Wege zu ihm. Der jede Mensch auf seine individuelle Weise leben tut, wenn man das überhaupt will. Und so tauchen wir heute ins Leben von einem Mensch, von diesen 7 Milliarden Menschen, ein, nämlich von einem Bruder vom Bettelorden. Und der Pater meint, Veränderungen halten jung. Das hat er schon in seiner Kindheit müssen erfahren, weil er ist im Ausland aufgewachsen. Und seine vielen Veränderungen sind wohnlich, aber auch beruflich gewesen. Und der gebürtige Oberaargauer hat Jus studiert und hat mehrere Jahre als Jurist in der handelsrechtlichen Gesetzgebung von einer Abteilung vom Bundesamt für Justiz gearbeitet. Er hat die Bundesräte Kurt Furger, Rudolf Heinrich Friedrich und dann schließlich auch Elisabeth Kopp erlebt. Aber jetzt ist er Bruder bei den Franziskanern in Nefels. Und wie es da dazu gekommen ist und wie er den Ruf Gottes gehört hat, erfahren Sie in der kommenden Stunde. Und ich freue mich sehr auf das Interview mit dem Bruder Fidelis Schorer aus dem Kloster Nefels. Herzlich willkommen, Bruder Fidelis.
Ja, ich freue mich sehr auf das Interview und möchte mich auch für die Einladung herzlich bedanken.
Ich danke Ihnen, Bruder Fidelis. Bruder Fidelis, Ihr Name bedeutet Treu. Ist das auch Ihr Lebensmotto?
Ja, das kann man schon so sagen. Mein Namenspatron ist der heilige Fidelis von Sigmaringen. Er hat einen ähnlichen Lebensweg gehabt wie ich. Zuerst als Jurist gewirkt, mit Erfolg, und ist nachher bei den Kapuziner eingetreten. Er ist ein guter Prediger geworden und deshalb hat ihn dort das Vorgesetzte ins Predigau geschickt, um der reformierten Bevölkerung Gott zu predigen, damit sie wieder in die katholische Kirche zurückkommen. Er hat das mit einigem Erfolg gemacht, so dass er nach einem Gottesdienst von organisierten Knechten totgeschlagen worden ist. Und so ist er zum Urmärtyr von den Kapuziner geworden. Er hat seinem Namen alle Ehre. Er hat sie, glaube ich, bis zum letzten Atemzug bezeugt. Den Namen Fidelis habe ich bewusst für mein Ordensleben gewählt. Und wie mein Vorbild will auch ich in Treue zum Glauben, zu unserer Bruderschaft und zur Kirche wirken. Letztlich aber gehört meine Liebe und Treue im Lieb Gott.
Schön, haben Sie Ihren Namen dürfen selber wählen oder ist der Ihnen zugewiesen worden oder geschenkt worden?
Den habe ich selber gewählt. In der Regel tun wir unsere Taufnamen beibehalten, weil ja Profess eine Konsequenz von unserer Taufe ist. Aber bei mir war es so, dass wir schon einen Mitbruder hatten, der Paul geheissen hat. Und da habe ich halt einen anderen Namen gesucht. Und bin jetzt eigentlich glücklich, dass ich eben der Bruder Fidelis geworden bin.
Schön. Wir werden nachher mehr erfahren über Ihr Leben und auch, wie Sie den Ruf Gottes verspürt haben. Aber eingangs wäre es schön, wenn wir ein Porträt bekämen über das Kloster Nefels, wo Sie jetzt sind, vor allem für Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Kloster nicht kennen. Ich übergebe Ihnen einfach das Wort, Bruder Fidelis.
Ja, vor rund 330 bis 340 Jahren hat katholisch Glarus Kapuziner ins Land gerufen, wo sie sich bedrängt gefühlt haben vom reformierten Glauben. Kapuziner haben auf dem ehemaligen Burghügel von Nefels das Kloster gebaut und nachher so gut im Glarnerland gewirkt, dass sie überall beliebt gewesen sind, auch im zahlenmässig stärkeren reformierten Kantonsteil. 1831 haben Kapuziner die Klosterschule gegründet. Das war eine Sekundarschule mit der Möglichkeit vom Latinunterricht. die Schule war sehr anerkannt, sodass auch Reformierte in die Schule gekommen sind. Im Jahr 1984 mussten Kapuziner allerdings die Schule aufgeben, weil sie in ihren Reihen zu wenig Lehrer hatten. Und damit hat das Kloster für sie an Bedeutung verloren. 2 Jahre später haben wir Franziskaner das Kloster erworben, und zwar zum Kaufpreis von 1 Schweizer Franken. Es ist uns mit anderen Worten geschenkt worden. So ist das Kapuzinerkloster das Franziskanerkloster geworden, das im Glarnerland im gleichen Geist wie Brüder Kapuziner weiterwirken. Das wäre so ganz kurz eine kurze Schilderung von unserem Kloster.
Wieso war es 1 Franken gewesen? Wissen Sie das, Bruder Fidelis?
Ja, das war vor allem wegen dem Grundbucheintrag. Wir müssen irgendwie einen Preis angeben, dann haben wir halt einfach 1 Schweizer Franken eingetragen. Ob der wirklich gezahlt wurde, weiß ich nicht einmal.
Wie sieht denn das Kloster selber aus? Also, ihr habt ja eine wunderschöne Kirche und einen Chor. Können Sie da noch etwas darüber erzählen?
Ja, es ist äußerlich ein sehr grosses Kloster. Es ist eben, wie gesagt, ein bisschen erhöht auf einem Burghügel, mitten im Dorf, sodass man kann sagen, wir sind im Dorf und trotzdem vom Dorf ein bisschen abgehoben für uns. Und sonst ist eigentlich jetzt Kennzeichen von jedem anderen Kapuziner- oder Franziskanerkloster eine einfache Einrichtung. Auch die Kirche ist eine typische Kapuzinerkirche, ja, wo der unbefleckt empfangene Mutter Gottes geweiht ist.
Ich glaube, ihr habt ja auch Gäste bei euch in der Gemeinschaft und Veranstaltungen. Wie sieht das aus? Was könnt ihr da konkret anbieten?
Ja, unser Kloster ist ein sogenanntes Öffnungskloster. Das heisst, mit euch Gäste bei uns aufnehmen, die eine Zeit lang mitleben, meistens eine Woche. Und mit diesen Gästen haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie machen unser Leben gern mit und stellen auch eine Bereicherung dar. Es haben sich daraus auch Freundschaften entwickelt, die geblieben sind. Interessanterweise haben wir auch hier und da reformierte Gäste, die sich auch sehr wohlfühlen bei uns. Andere Aussenaufgaben, die wir hier ausüben, ist die Aushilfsseelsorge. Vor allem an den Sonntagen sind wir Priesterbrüder unterwegs in der Pfarrei und helfen, die Löcher zu stopfen. Ein anderer Mitbruder hat sich einen Namen gemacht als Exerzitienmeister und organisiert Reise ins Heilige Land. Ein anderer Mitbruder tut vor allem Randgruppen betreuen und tut auch Segnungsgottesdienst für Schwestern und Brüder anbieten, die sich vom Bösen bedrängt fühlen.
Mhm. Und der Pater Gottfried ist euer Oberer, ihn kennen wir auch bei Radio Maria, durch uns immer beschenken mit schönen Referaten über die Monatsheiligen.
Jawohl, der Bruder Gottfried ist der Guardian, das heisst der Hausoberer von uns, der über das liebliche und seelische Wohl der Brüder wacht. Der Guardian wird jeweils von der Leitung der Schweizer Franziskaner für 3 Jahre gewählt. Und die Leitung der Schweizer Franziskaner, die wird von allen Brüdern zusammen auch alle 3 Jahre auf demokratische Art und Weise neu gewählt. Der Guardian kann 2-mal wiedergewählt werden, aber nach spätestens 9 Jahren, also 3 Amtszeiten, muss er dann ins hintere Glied zurücktreten und neue Aufgaben übernehmen. Das ist die Aufgabe vom Guardian, wo doch eine wichtige Rolle im Kloster spielt. Neben dem Guardian haben wir auch den Ökonom, der wichtig ist, der zum Finanziellen schaut.
Was habt ihr sonst für eine Einnahmequelle? Also neben dem, dass ihr so ein offenes Kloster sind und Gäste auch dürfen willkommen heissen, was habt ihr sonst für eine Einnahmequelle?
Ja, viele Leute meinen, dass wir subventioniert werden, sei es vom Staat oder von einer kirchlichen Organisation. Das ist nicht der Fall. Wir müssen, wie alle anderen, noch das Leben mit unseren eigenen Einnahmen bestreiten. Das sind vor allem die Einnahmen, die wir haben, aus der Seelsorge. Und dann gibt es natürlich auch Spenden, die wir bekommen. Und Messstipendien, aber die haben eigentlich zur Finanzierung von unserem täglichen Leben eigentlich weniger grosse Bedeutung, obwohl sie natürlich wir die Spenden und Stipendien sehr gern überkommen.
Mhm. Wie sieht die Klostergemeinschaft aus? Also wie viel sind ihr? Und ja, in welchem Bereich neben dem, also Seelsorge und Exerzitien und offenes Kloster, also Gästebetreuung, auch, was tun die sonst noch zusätzlich machen?
Ja, wir bestehen aus unserer Gemeinschaft aus 9 Mitbrüdern. Es sind 3 Priesterbrüder und 6 Laienbrüder. Und ordensrechtlich sind wir alle gleichgestellt. Das geht eigentlich auf den Ursprung zurück. Der Franziskus wollte ja einen sogenannten gemischten Orden gründen, bestehend aus Laien und Kleriker. Und das hat sich eben so durchgehalten bis heute. Einzig bei Leitungsämtern wie der Guardian muss es ein Priester sein oder der braucht man ein spezielles Erlaubnis von der höchsten Ordensleitung in Rom. Ja, wir machen alle Aufgaben, die wir im Haus haben, selber. Das heisst, das Kochen, Wäsche machen, das Abwäschen, das Putzen und so weiter. Das gehört zu unserem franziskanischen Ideal. Wir wollen ja als arme Leute leben und den anderen Leuten auch gleichgestellt sein. Und ich muss auch sagen, es ist für mich als Priester ist es, auch die körperliche Arbeit, die ich hier und da verrichte, eine gute Abwechslung und stellt eine Rolle dar.
Ja, wenn ich mal im Kloster oben bin bei euch, dann sehe ich entweder den Bruder Leonard oder den Bruder Mariano in der Küche oder Glätten. Also ja, man sieht das wirklich, kommt das mit über. Das ist schön. Ja, Bruder Fidelis, Ihre Tätigkeit, wie sieht denn die aus? Wahrscheinlich können Sie nicht als Jus jetzt hier im Kloster wirken.
Nein, hier und da sind bei gewissen Fragen natürlich juristische Kenntnis. Wie soll ich sagen? Ja, gut, wenn man die hat. Aber ich bin als Seelsorger tätig. Vor allem als Spitalseelsorger. Das ist eine sehr befriedigende Aufgabe. Denn gerade als Priester kann man in einem Spital unendlich viel gut wirken. Und da bin ich natürlich auch als Aushilfspriester tätig und habe auch ordensinterne noch andere Aufgaben.
Schön, können Sie uns vielleicht die wichtigsten Stationen in Ihrem Lebenslauf uns schildern, weil Sie haben wirklich einen hochspannenden Weg gehabt oder immer noch Sie sind auf dem Weg?
Ja, es ist ja so, dass ich in Afrika geboren worden bin, in Mosambik, und habe nachher die Schule in der Schweiz gemacht, im Jahr 1968 Matura im Kolleg in Schweiz. Und dann ist eigentlich auch die Berufsfrage, der geistliche Beruf, auch schon ein bisschen virulent gewesen. Aber ich habe mir einen Beruf nicht so getraut und dann habe ich gesagt, du willst zuerst etwas anderes machen und wenn das etwas Ernsthaftes ist, dann kannst du immer noch ich auf einen geistlichen Weg begonnen. Darum habe ich Jus studiert und dann auch als Jurist gearbeitet. Vor allem als im Bundesamt Justiz in der handelsrechtlichen Gesetzgebung. Das war eine sehr schöne Aufgabe gewesen. Ich muss auch sagen, dass die gesetzgebige Arbeit, die eine Kombination ist von konzeptioneller Arbeit mit einem gewissen Link zur Politik, dass mir das sehr gefallen hat. Aber es war etwas anderes gewesen, wie ein Hobby. Ich habe nachher mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass das nicht mein Lebenssinn ist. Und dann hat ein langer Suchungsweg angefangen. Und das hat damit geändert, dass ich dann mit 40 gekündigt habe und bei den Franziskanern eingetreten bin.
Schön. Wir kommen nachher später nochmal auf die Berufung zurück, aber jetzt möchte ich vielleicht kurz ein paar Takte Musik einspielen, und zwar vom Bruder Roland Faustin, der auch Franziskaner Bruder ist, mit dem Lied Bruder Francesco.
Bruder Francesco, eil nicht vorüber, eile doch nicht so, warte doch lieber. Wir kommen dir ja nicht nah, hast ja kein Haus und kein Dach überm Kopf. Du bist frei, wie ein Vogel fliegst du vorbei. Du bist frei. Bruder Francesco, willst du nicht rasten? Warum entweichst du, wenn wir dich tasten? Wir haben zu viel Gepäck und unser Schiff hat ein Leck, aber du bist frei. Wie ein Vogel fliegst du vorbei, du bist frei. Bruder Francesco, hör unsere Lieder, wir singen dir zu, lass dich doch nieder. Denn unser Geist ist zu schwer, er kann das Fliegen nicht mehr, aber du bist frei. Wie ein Vogel fliegst du vorbei, du bist frei. Bruder Francesco, wir werden müde, eile doch nicht so, wart auf uns, Brüder. Denn viel zu schwer ist die Last dieser Welt und die Hast dieser Zeit. Du bist frei, wie ein Vogel fliegst du vorbei. Du bist frei. Francesco, geh uns entgegen. Wie können wir zu dir uns bewegen? Denn unser Sinn ist verwirrt und unsere Sehnsucht verirrt in der Stadt. Du bist frei, wie ein Vogel fliegst du vorbei. Du bist frei. Francesco möchte uns was sagen. Trauer doch nicht so, hört auf zu klagen. Brüder, ich bleibe euch treu in der Welt und ich freue mich im Himmelreich auf euch. Dort sind alle Grenzen los frei. Dort sind alle grenzenlos frei. Dort sind alle grenzenlos
frei. Ja, das war das Lied von Bruder Roland Faustin, Bruder Francesco. Wir sind heute im Gespräch mit dem Bruder Fidelis Schorer aus dem Kloster Neffels. Und er hat uns vor der Musikpause schon einiges verraten, was er in seinem Leben gemacht hat. Er war schon als Kind früh im Ausland und ist immer wieder weitergezogen. Und darum, das Lied war eigentlich passend, wo der Bruder Faustin schreibt, wie ein Vogel fliegst du vorbei und du bist frei. Das ist zutreffend. Und ja, wir erfahren jetzt in den nächsten 3/4 Stunde etwas mehr über das Leben vom Bruder Fidelis. Und ja, Bruder Fidelis, jetzt wird viel in den Medien über Flüchtlinge, Asylanten berichtet und der Papst Franziskus hat aufgerufen, dass jede Pfarrei oder Kloster sollte auch Flüchtlinge aufnehmen. Wie sieht das jetzt bei euch aus, Bruder Fidelis?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und wir haben die Frage in der letzten Kustodierratssitzung diskutiert. Das ist eben der vorhin erwähnte Vorstand von der Schweizer Franziskaner. Grundsätzlich sind wir offen für das Problem. Jede Not erfordert besondere Massnahmen. Wir sind nach einer intensiven Diskussion zum Schluss gekommen, dass man das Problem nicht allein kann lösen, sondern dass man das koordiniert, zusammen mit der ganzen Kirche und in enger Verbundenheit mit der öffentlichen Hand muss angehen. Mit der Einquartierung ist es übrigens ja nicht so, das sind alles Leute, die eine seriöse Betreuung brauchen. Bei uns in Nevels würde die Aufnahme bedeuten, dass wir wahrscheinlich keine Gäste mehr aufnehmen könnten und dass wir die Aussichtung vom Kosten müssten ziemlich radikal umpolen. Allerdings, wenn die Not wirklich gross wird, wird das natürlich doch eine sehr ernsthafte Anfrage an uns. Es ist ein Anliegen, das wir eigentlich immer auch ein bisschen mit im Auge haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir bei uns eine Notschlafstelle eingerichtet haben, wo Caritas von Glarus und Graubünden sowie das Polizeiwesen von Glarnerland immer wieder Leute schicken, damit sie bei uns ein Obdach bekommen. Aber dass sie natürlich nicht Massen von Leuten, sondern dass sie Einzelne.
Bruder Fidelis, ihr habt den Oberer, also Pater Gottfried, und sie sind ihm unterstellt. Jetzt, wie sieht so der Kontakt zu einem Oberer aus, also von einem Bruder zum Oberer? Hat man da regelmässig Gespräche mit ihm? Und wenn ja, zu welchen Themen? Ist das auch euer geistlicher Begleiter?
Ja, der Guardian ist also wie ein Haupt der Familie. Unsere Gemeinschaft haben wir als eine familiäre Gemeinschaft verstehen. Also, wir sehen uns jeden Tag, können miteinander reden und wenn man etwas am Herzen hat, kann man jederzeit an Guardian gelangen. Das geht eigentlich ganz zwangslos und natürlich. Und auch der Bruder Gottfried wird, wenn er das Gefühl hat, es ist nötig, ein Problem mit meinem Bruder zu besprechen. Daneben haben wir noch ein sogenanntes Aussprachenkapitel. Es ist eine Zusammenkunft von uns Brüdern, wo wir alle miteinander gegenseitig Befindlichkeit offenlegen und auch sagen, wo uns der Schuh drückt. Also, wir haben hier Gefäße, wo wir uns aussprechen können und vielleicht Probleme, die Motten an die Hand nehmen und dann lösen.
Ist das mit der ganzen Gemeinschaft oder bilateral, also dass Sie alleine mit dem Pater Gottfried ein Gespräch haben?
Es geht natürlich schon so, dass einzelne Brüder ein persönliches Gespräch mit dem Gotti haben, mit dem Pater Gottfried, aber es ist auch so, dass die Aussprachekapitel alle beieinander sind. Es setzt allerdings voraus, dass wir Brüder einander vertrauen und sich nicht scheuchen, sich zu offenbaren, oder?
Mhm.
Das ist das A und O, aber ich habe das Gefühl, dass das bei uns recht gut klappt und ich möchte die Aussprachekapitel auch nicht missen.
Mhm. Folgen dann jeweils auch Aktionen, also dass man sagt, okay, da sind wir zum Beispiel oder haben noch Verbesserungspotenzial und die Aktivitäten müssen wir einleiten, dass es besser wird?
Ja, das ist sehr oft der Fall, dass man dann irgendetwas Konkretes macht, um ein Problem zu beheben. Ja, oder dass man dann irgendetwas in die Wege leitet, sonst, ja,
mhm.
Eine Aktion.
Jetzt, Bruder Fidelis, Sie sind ja unter anderem auch Spitalseelsorger und dann extern oder Seelsorger auch in anderen Pfarreien. Wie kann man sich jetzt einen Tag von Ihnen, Bruder Fidelis, vorstellen? Können Sie da etwas darüber berichten?
Ja, sehr gern. Unser Tag fällt immer um 6:30 an, ausgenommen am Sonntag. Um 6:30 haben wir die Morgenliturgie. Das ist die Laudesmesse. Eine Messe, wo wir das kirchliche Morgengebet mit integriert haben. Und am Anschluss an die Liturgie haben wir eine Meditation, circa eine halbe Stunde. Und dann geht man zum Frühstück. Und nach dem Frühstück geht der Enzenbruder seine Aufgaben an. Um 12 Uhr ja, kommen wir wieder zusammen und haben Mittagsgebet, die sogenannte Sext. Da ist das Mittagessen miteinander. Das Mittagessen ist, haben wir eigentlich kein Silenzium und keine Tischlesung, sondern wie das in einer Familie üblich ist, wenn wir miteinander reden, diskutieren, die auch gerne lachen. Das ist uns sehr wichtig, weil wir fühlen uns eben auch als Familie und machen immer die Erfahrung, dass Angehörige von anderen Orten sehr gern bei uns sind, weil es bei uns eben so entspannt zu und her geht. Der Nachmittag geht auch jeder seine Aufgaben an. 6 Uhr ist das Obiggebet, das Kirchliche, mit der anschließenden Meditation. Und dann geht man nachher zum Nachtessen. So vom 8. Jahr ist die sogenannte klösterliche Nachtruhe. Das heisst, wir dürfen nicht mehr miteinander reden, sondern jeder ist auf seinem Zimmer, in seiner Zelle und tut die Obig beschließen und geht nachher schlafen.
Können wir vor dem Bett gehen auch den Segen über vom Guardian?
Das können wir nicht. Es ist ja so, dass wir komplett, das ist eigentlich das kirchliche Nachtgebet, das letzte Gebet, persönlich da beten, weil mir ist das wichtig anschauen, dass man das Gebet möglichst nicht beim Einschlafen beten und der Zeitpunkt vom Schlafen gehen, ist bei jedem Bruder wieder etwas anders. Mhm. Also da haben wir eine gewisse Freiheit. Mhm. Persönliche Segen bekommen wir über, wenn wir auf Reisen gehen. Also wenn wir ein paar Tage weggehen oder in die Ferien gehen, dann tut uns der Guardian die Reisesegen erteilen. Aber sonst eine gute Nacht sagen, eine persönliche, können wir nicht.
Mhm. Bruder Fidelis, Thematik von Nachwuchs ist immer sehr aktuell und so omnipräsent in den Medien und in katholischen Kreisen. Wie sieht das bei euch aus? Sind ihr da gesegnet worden?
Ja, gesegnet kann man nicht gerade sagen, aber wir haben das Glück, dass wir in unserer kleinen Kustodie eine gute Altersstruktur haben. Wir haben Brüder aus allen Altersstufen. Das Durchschnittsalter liegt etwa bei 47, 49 Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ist. Es ist relativ günstig im Vergleich zu anderen. Mhm. Wir haben zurzeit auch einen Postulant, einen Schweizer Postulant, und 2 Novizen. Und dann haben wir auch 4 zeitliche Professoren, die ihre theologische und andere Ausbildung in Graz absolvieren. Also es ist bei uns trotz der Schwierigkeiten doch sehr, ja, einigermaßen lebendig. Wir haben sehr viele Anfragen, aber es sind sehr viele auch von diesen Anfragen sind Leute, die nicht lebensfähig sind. Mhm. Wenn jemand nicht lebensfähig ist, dann wird auch nicht ein Ordensleben durchstehen.
Wie erreichen ihr die jungen Leute? Also, ich denke mir, das Durchschnittsalter ist wirklich relativ tief bei euch, aber wie kommen ihr an die jungen Leute?
Ja, wir machen auf der einen Seite natürlich bei allen kirchlichen Jugendtreffen mit und schauen, dass wir dort gut präsent sind. Wir organisieren in unseren Gemeinschaften auch Erlebnistage, wo Jugendliche das religiöse Leben können lernen. Der Zuspruch für solche Angebote ist allerdings in den letzten Jahren sehr gering geworden. Wichtig ist heute ein guter Internetauftritt, denn die elektronische Welt ist die Informationsplattform der Jungen, ob man das nun begrüßt oder nicht, es ist einfach so. Wir haben hier Mitbruder, der auf Interface sehr aktiv ist und mit sehr vielen in Kontakt steht. Mhm. Also ich muss einfach schauen, dass unsere Kustodie, unser Haus, bekannt ist irgendwie bei den Jungen, die religiös interessiert sind. Und da können wir noch anfragen.
Sie haben vorher erwähnt, dass in der letzten Zeit rückgängig war. Wieso, denken Sie, ist das ja, zurückgegangen von den Zahlen her?
Ja, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Spiegelbild von der heutigen Gesellschaft. wo eigentlich zu einem grossen Teil glaubenslos lebt und der Junge gar nicht mehr Sinn kommt, dass auch ein religiöses Leben für sie könnte Alternativen sein und vielleicht die Alternative ist, nach der sie da suchen. Ja, das Gefühl, dass gerade bei den Jungen heute der religiöse Hunger sehr gross wäre, aber es wird eigentlich alles gemacht, um den Hunger irgendwie abzuwürgen. Sei das von den Eltern her, sei das auch von der Schule her, wo doch oft eher doch glaubenslos geführt wird und eigentlich die Jungen kein richtiges Fundament mehr fürs Leben bekommen.
Wir beten ja jeweils am Donnerstag und auch generell jeden Tag für Berufungen und hoffen, und ich denke mir auch, die Gebete werden erhört.
Oh,
Maria, das war das Lied Anima Christi und wir sind zurück in der Sendung anlässlich vom gottgeweihten Leben. Wir sind im Gespräch mit dem Bruder Fidelis Schorer aus dem Kloster Nevels. Er hat uns schon ein sehr gutes Porträt gemacht über das Kloster und auch über sein Leben. Und den Ruf Gottes werden wir später erfahren. Aber jetzt habe ich jemanden, der angerufen hat. Guten Morgen, Sie sind im Gespräch
guten
mit
Morgen.
Dem Bruder Fidelis. Guten Tag.
Ich bin Elisabeth Henkeler und frage, ob wir armen Sünder doch auch können zu Gott kommen und unser Leben in Buß verrichten und gut sein wie der Kapuziner.
Ja, Frau Henkeler, das ist so, dass jeder Mensch, der seelisch meint, bei Gott immer gut aufgehoben ist. Und wenn ihr wirklich aus ganzem Herzen Gott gern habt und probiert, so zu leben, wie er das gern von uns will, dann können Sie sicher sein, dass Sie später einmal von Gott mit offenen Armen empfangen werden.
Ja, danke. Darf ich noch das Gebet, das jetzt hier frisch von der Benediktiner vom Bruder Klaus getroffen ist, wo er gesagt hat, Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist der Friede und Friede mag nicht zerstört werden, Unfriede aber wird zerstört. Darum sollt ihr schauen, dass ihr auf Frieden stellt, Witwen und Waisen beschirmt, wie ihr es bisher getan habt. Das heißt, wenn Bruder Klaus da vom Gebet.
Ja, das ist schon so. Und wenn jemand wirklich den Frieden hat im Herzen, der ist im Grunde genommen erlöst.
Ja.
Auch der Unfrieden und die Probleme, die wir die mit uns und mit den Menschen haben, zeigen, dass wir den Frieden noch nicht ganz erreicht haben, weil wir eben noch nicht vollständig erlöst sind.
Ja, darum tun wir doch Buß, oder?
Richtig, jawohl.
Alles
Gute und Gottes Segen, Frau Henkeler.
Danke, Frau Henkeler, einen gesegneten Tag. Adieu, Frau Henkeler. Ja, jetzt sind wir zurück wieder in der Sendung mit Ihnen, Bruder Fidelis. Und ich würde Ihnen jetzt einfach einmal das Wort übergeben, wie Sie den Ruf Gottes verspürt haben. Sie sind ja ein sogenannter Spätberufener gewesen und haben die ausstudiert und sind viel herumgekommen auf der ganzen Welt. San Francisco, glaube ich, sind Sie auch ein Zeitchen gewesen. Ja, ich würde Ihnen auch das Wort übergeben und ja, freut uns über den Ruf Gottes.
Ja, ich habe es schon ein bisschen gesagt, ich glaube vorher, dass ich eigentlich so weit eigentlich auch Freude hatte am Beruf und auch Spass, aber dass ich immer mehr gemerkt habe, dass Gott etwas anderes mit mir vorhat. Und zwar habe ich auch gespürt, dass wenn ich auf dem Weg bleibe, dass ich vielleicht Karriere machen kann und dass ich es sicher gut habe, aber ich habe gemerkt, dass ich nachher den Sinn von meinem Leben wird verfehlen. Und das hat nachher einen Umkehrungsprozess ausgelöst, der eben eine längere Zeit gedauert hat. Und ich muss auch sagen, dass ich immer gute Leute zu Zeiten hatte, die mich unterstützt haben. Ein guter Freund, der in der Welt draussen lebt und nachher auch Kontakt zu Klöstern hatte. Und dann bin ich Schritt um Schritt meinen Weg gegangen. Nachdem als ich im Bund gegründet habe, war das natürlich ein grosses Hallo gewesen, weil ich ja den Grund von meiner Kündigung nicht verheimlichen wollte. Und dann ein grosses Abschiedsfest gegeben, um den Leuten zu zeigen, dass ich eigentlich Freude habe, dass ich einen neuen Weg einschlage. Und interessant war, dass zwei Jahre später nachher ein anderer Flotte, ein junger Jurist, im gleichen Bundesamt nachher Jesuit geworden ist. Man sieht, dass das Leben von Christen immer wieder von Überraschungen gekennzeichnet ist.
Das ist noch spannend, dass es noch weitere Berufe gegeben hat. Das ist ganz spannend. Ja, wie war denn das für Ihr Umfeld, wo Sie plötzlich gesagt haben, ja, ich werde ein Bruder und dann noch in einem Bettelorden. Also, ja, da sind ja doch Extremitäten vorhanden. Wie war die Reaktion?
Das war sehr unterschiedlich. Ja, in meiner Verwandtschaft gibt es einen Teil, der reformiert ist und der andere katholisch. Und zu meiner grossen Überraschung waren die Reformierten begeistert. Die haben den Franziskus gekannt und die wussten, dass er das Evangelium leben will. Und die haben gesagt, du, das ist toll, dass du das machen willst. Der Franziskus war ja genau der, der das Evangelium leben will. Und das war eine riesige Freude bei denen. Bei den katholischen Verwandten sehr umgekehrt. Da hat es geheißen, jetzt bin ich total. Es hat solche gegeben, die sich überlegt hat, ob man mich unter Vormundschaft stellen muss. Aber das hat sich dann nachher ziemlich gleich ergeben und heute eigentlich alle Freude, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben. Ich denke, solche Anfechtungen gehören einfach dazu, oder? Und wenn man sie durchsteht und den Mut hat, dann geht man eigentlich stärker daraus.
Würden Sie wieder zu den Franziskanern gehen?
Ja, bei mir war natürlich immer eine gewisse Unsicherheit gewesen. Das war interessant gewesen. Und das war bis zu vielen Profess gewesen, wo ich endgültig Ja gesagt habe zum Franziskanerorden. Und als ich das Ja gesagt habe, ist eigentlich, bin ich ganz ruhig gewesen und habe gewusst, du bist am rechten Ort. Mhm. Ja. Also ich würde den genau gleichen Weg wieder gehen.
Wo Sie den Ruf Gottes verspürt haben, ist das ein bestimmter Anlass gsi, ein bestimmter Moment? Können Sie sich überhaupt noch daran erinnern? Oder wie war denn das konkret gsi?
Ja, das war bei mir gar nicht ein einzelnes Bekehrungserlebnis gewesen, sondern das war einfach das tiefe Gespür gewesen, dass wenn ich diesen Weg weitergehe, dass ich einfach den Sinn von meinem Leben verfehle. Und das ist eigentlich immer stärker geworden. Ich habe mich dagegen gesträubt und mich gewehrt. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich hätte ein unglückliches Leben geführt, wenn ich weitergegangen wäre auf dem alten Gleis. Ja.
Mm-hmm. Der Papst Franziskus sagt ja auch, dass der Glaube sollte wieder gelebt werden in den Familien. Wie war das bei Ihnen gewesen? Ist Ihnen das schon in die Wiege gelegt worden?
Ja, ich würde sagen, das hat nicht eine grosse Rolle gespielt. Es hat bei mir auch Zeiten gegeben, wo ich überzeugt Atheist war und das auch verkündet habe, dass eigentlich der Glaube Illusion ist und wenn man als Erwachsener muss leben, dann muss man doch sagen, es gibt keinen Gott. Oder? Aber gesagt, es ist eigentlich schade, dass es keinen Gott gibt. Das heisst, die Sehnsucht nach Gott ist immer da gewesen, oder? Und es ist eigentlich erst, als ich mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die den Glauben gelebt haben, auf eine überzeugende, gute Art und Weise, oder ist mir ein Störli aufgegangen. Ja, muss es so sagen. Habe ich eigentlich die Schönheit vom Glauben auch erkennen, oder?
Ja. Mhm. Schön.
Und bin ich eigentlich voller Freude eigentlich den Glaubensweg bin ich da gegangen, ja.
Schön. Wie war die Umstellung? Sie sind so im weltlichen Leben eingebunden gsi und im Bundesamt engagiert und mit verschiedenen Bundesräten zusammen gsi und ja, ist eigentlich ganz ein anderes Leben gsi. Wie war die Umstellung gsi, plötzlich nichts mehr zu haben? Nicht mehr irgendwie Krawatten und Hemd zu tragen, sondern ja, ein Habit.
Ja, ich muss sagen, das ist die grösste Umstellung ist für mich gewesen, dass ich keinen festen Aufgabenbereich mehr hatte. Nichts, wo ich dafür zuständig war.
Mhm.
Das hat mir am meisten zu arbeiten gemacht. Da habe ich auch gemerkt, wie wir eigentlich unsere Existenz über die Arbeit definieren. Weniger über das, was wir sind, sondern eben über die Arbeit. Und das ist etwas, wo jeder, der arbeitslos wird, muss durchmachen, oder? Das Gefühl, eigentlich machst du nichts mehr rechts, du bist nichts mehr recht wert, oder? Und mir hat der Mitbruder gesagt, lass, das ist deine Form von Armut, die du jetzt musst austragen, oder?
Mhm.
Und ich bin froh, dass ich das ausgetragen habe, ja.
Mhm. Ja, Bruder Fidelis, Wie sieht so Ihr Gebetsleben aus? Können Sie da etwas darüber erzählen?
Ja, das Wichtigste beim Persönlichen, also wir haben ja Stundengebet, die wir gemeinsam machen. Aber daneben ist natürlich wichtig, dass jeder Bruder auch selber ein persönliches Gebetsleben pflegt. Und dort ist das Wichtigste und das Entscheidende, dass man zur Ruhe kommt. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Die Institution vom sogenannten Wüstentag. Da tut der Bruder einmal pro Monat das Kloster verlassen, geht meistens in die Natur raus, nimmt einfach die Bibel und Schriften mit von Franziskus und tut in der Welt draussen meditieren. Und dort habe ich immer das Erlebnis gemacht am Anfang, dass die dümmsten Gedanken eigentlich in diesen Wüstentagen gekommen sind. Das heisst, man war abgelenkt durch tausend verschiedene Sachen, die irgendwie in uns, also in eine Seifenblase aufgekommen ist. Das ist im Grunde genommen ganz natürlich, denn wir alle tragen in uns ungeheuer viele Elemente, die unverarbeitet sind. Und wenn man ganz still werden will, dann sich die alle zu Wort melden. Und darum hat man am Anfang immer eine Periode, was der recht lärmen kann. Aber wenn man das durchsteht, wenn man das alles so ein bisschen verarbeitet und auf die Seite geschoben hat, wird es dann auf einmal ganz ruhig, man ist bei sich selber angekommen und in der Stille von der persönlichen, ja, von der eigenen Person kann man den Gott auch vorleben.
Mhm.
Ja, es ist eben, man muss ganz still werden. Und je mehr, dass man das macht, desto schneller kommt das. Man hat nicht mehr so die langen Zeiten, sondern die Stille kommt immer mehr und am Schluss kommt es eigentlich fast sofort.
Was haben Sie gemacht in dieser Zeit oder in diesen Wüstentagen? Und was haben Sie unternommen, dass Sie wirklich bei sich, respektive bei Gott bleiben?
Ja, dass man das persönliche Gebet einfach immer pflegen, jeden Tag. Das ist so. Und oh, je mehr dass man das macht, desto natürlicher wird das.
Mhm. Kann man denn da rausgehen? Also zum Beispiel, ihr habt ja gerade oberhalb vom Kloster einen schönen Kreuzweg, der Richtung Klöntel raufgeht. Das ist ja, glaube ich, auch von euch, von den Franziskanern. Kann man zum Beispiel so etwas machen? Oder wie sieht das konkret aus?
Ja, man geht einfach in die Natur raus. Und das ist ja auch Natur. Unsere Spiritualität hat das immer einen grossen Stellenwert. Und in der Natur kann man auch die Schönheit von Gott miterleben, nicht nur die Schönheit von der Natur, sondern sie zeigt uns so, wie gross und gut Gott ist. Und ja, da kann man das selber auswählen, ob man da raufgeht, durch die Zweige oder an ein anderes Ort.
Mhm. Das Ziel ist ja von uns allen, dass wir heilig werden. Wie überprüfen Sie das für sich, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, ob Sie wirklich das machen, was Gott von Ihnen will?
Dort ist entscheidend, dass man jeden Abend Tag überdenken, einfach die Stationen vom Tag durchgeht und schaut, was gut ist, was nicht gut war. Und ja, daraus probiert Schlüsse ziehen. Und die wichtig sind auch, neben den Wüstentagen, dort sind Zeit, die man jedes Jahr einmal macht, eine Woche lang. Und das Bußsakrament möchte ich auch noch betonen, es ist sehr wichtig, dass man das Bußsakrament auch immer wieder in Anspruch nimmt. Es ist, gerade im Bußsakrament kann man die Liebe von Gott immer wieder auf eine sehr intensive Art der Phase erfahren. Und man kann dabei auch erleben, wie Gott einen befreien will. Warum, was uns belastet und uns dort hinter auf unserem Weg. Das haben wir übrigens so Schwestern von einem Säkularinstitut gesagt, das ich betreut habe, dass sie also nie so tief und intensiv Liebe Gottes erfahren haben wie im Bußsakrament.
Mhm.
Das dunkelt mich sehr interessant. Das Bußsakrament ist leider in Vergessenheit geraten. Und die Leute haben ein falsches Bild von ihm. Hängt damit vielleicht auch zusammen, dass wir früher in der Seelsorge die Leute fest damit geplagt haben. Sodass das ein Gegenschlag ist. Aber ich hoffe schwer, dass das Bußsakrament wieder zurückkommt und an Bedeutung gewöhnt im kirchlichen Leben.
Mhm. Es ist etwas Befreiendes. Es ist schön, wenn man so ins Gespräch kommt mit Gott auf dem Weg. Und ja, ich hoffe das auch. Ja, Bruder Fidelis, wir sind langsam am Ende von unserem Interview. Es ist sehr spannend, was Sie uns erzählt haben. Und ich möchte aber vielleicht gleich noch eine Abschlussfrage stellen. Was ist Ihr Lieblingsgebet, Bruder Fidelis?
Ja, ein wichtiges Gebet für mich ist das Gebet von Franziskus vor dem Kreuzbild von San Damiano. Mhm. Das ist eigentlich für mich von Anfang an wichtig. Ich möchte das einfach einmal vorbeten. Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erkenne und erfülle. Amen.
Amen. Sehr schönes Gebet. Danke vielmals, Bruder Fidelis. Bruder Fidelis, habe ich etwas nicht angesprochen jetzt in dem Interview, wo Sie noch möchten, der Zuhörerschaft mit auf den Weg geben?
Nein, ich glaube, Sie haben eigentlich sehr schöne Tour d'Horizon gemacht mit Ihren Fragen und das Gespräch sehr gut geleitet.
Schön, danke vielmals, Bruder Fidelis. Könnten Sie uns noch abschliessend den Segen geben?
Ja, sehr gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ich möchte mich bei Ihnen mal bedanken für das schöne Interview. Ich bedanke mich aber auch bei eurem Guardian, Pater Gottfried, dass er einverstanden ist, dass wir kurzfristig ja, das Interview mit Ihnen dürfen machen. Herzliche Grüße ins Glarnerland. Nach Nefels.
Herzlichen Dank, ja.
Danke Ihnen auch vielmals. Danke vielmals.
Wiederhören.
Ade, ja, Bruder Fidelis. Ja, das war das Interview mit dem Bruder Fidelis Schorr vom Kloster Nefels. Und wenn Sie das Interview noch mal hören möchten, dann können Sie bei uns eine CD bestellen.